Ball Hawks.
The Ball Hawks
game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, im offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute, wie fast immer, an meiner Seite die zwei geschätzten Kollegen. Zum einen der liebe Henry Wohlfahrt.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und zum anderen Tobias Weil.
Guten Tag.
Ja, wir treffen uns ja heute mal wieder, um einen Sieg der Seahawks zu besprechen. Am Ende heißt es 38-14 gegen die Washington Commanders. Und das Spiel war ja eigentlich in der ersten Halbzeit schon so gut wie entschieden. So ein bisschen wie damals gegen die Saints, nur dass dieses Mal die offensive Performance nochmal ein Stück weit beeindruckender war. Gegen die Saints war ja so ein bisschen Special Team Wirrwarr noch dabei, und dieses Mal war es wirklich absolute Sam Darnold Masterclass. Da kommen wir natürlich gleich detailliert drauf zu sprechen. Jetzt kann man sagen, die Seahawks stehen 6-2, grüßen von der Spitze der NFC West. Die Rams haben leider auch gewonnen mit 6-2 dicht dahinter, und auch die Niners konnten ihr Spiel gegen die Giants gewinnen. Die stehen bei 6-3, haben ihre Bye-Week noch. Also ja, insgesamt, wie erwartet, eine extrem enge Division. Aber die Seahawks machen aktuell echt extrem Spaß. Von daher freue ich mich sehr, da heute nochmal ausführlich mit euch drüber quatschen zu dürfen. Aber natürlich, wie immer zuvor, kurz und kompakt unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, wir haben ein paar kleinere Nachrichten. Zum einen, was glaube ich im Podcast noch nicht offiziell, aber Julian Love wird jetzt voraussichtlich auf IA gehen, wurde zumindest angekündigt. Das heißt, der wird dann dadurch nochmal 4 Spiele verpassen. Ist auf jeden Fall ein ziemliches Setback. Oder haben wir es doch schon erwähnt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls habe das jetzt hier doppelt gehört im Notfall. Aus dem Spiel gegen die Commanders haben wir noch 2 News. Zum einen, Linebacker Ernest Jones musste raus mit einer Knieverletzung, sah auch nicht ganz so gut aus. MRI soll er heute haben. Dann gibt's im Laufe des Abends bzw. der Nacht dann wahrscheinlich genaue Infos. Aktuell kann man nur sagen, McDonald geht nicht davon aus, dass es eine Season-Ending-Injury ist, aber es klingt auf jeden Fall so, als wäre es ein bisschen was Ernsteres. Also mehrere Spiele Ausfall durchaus im Bereich des Möglichen. IA sicherlich auch nicht auszuschließen. Ist auf jeden Fall ein ziemlicher Schlag jetzt für eine Linebacker-Unit, die ja sowieso zuvor ein bisschen dünn besetzt war, dadurch, dass Terry Snyde nicht so richtig an seine Leistungen aus der Rookie-Saison anknüpfen konnte. Werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen, aber auf jeden Fall ein ziemlicher Schlag jetzt für die Defense, die aber auch ohne Jones, muss man sagen, weiterhin gut performt hat. Darum drücken wir mal die Daumen und hoffen das Beste. Außerdem, das Spiel verlassen musste Cornerback Josh Jobe mit einer Gehirnerschütterung oder Verdacht auf Gehirnerschütterung in der ersten Halbzeit. Der muss jetzt das Concussion-Protokoll durchlaufen. Da ist also noch nicht klar, ob er in der nächsten Woche gegen die Cardinals zum Einsatz kommen kann. So, das war's auch schon. Weitere Verletzungsnews haben wir aktuell nicht, aber da halten wir euch natürlich wie immer auf den Socials auf dem Laufenden. Wir nehmen ja heute Montagabend auf, das heißt morgen am Dienstag ist dann die Trade-Deadline. Bin sehr gespannt, was die Seahawks bis dahin noch machen. Angeblich sollen sie eines der Teams sein, die da sehr aggressiv unterwegs sind aktuell, viel Nachfragen versuchen in Erfahrung zu bringen. Mal schauen, was es am Ende bringt. Gerade Richtung Linebacker, könnte ich mir gut vorstellen, dass man jetzt erst recht versucht ist, in die Richtung einen Move zu machen. Aber soviel zu den News, und ich würde sagen, damit starten wir direkt rein in den Rückblick auf das Spiel der Seahawks gegen die Commanders.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey, der Rückblick.
Ja, das war wahrscheinlich eine der dominantesten Performances der Seahawks, die wir in den letzten Jahren, möchte man fast sagen, gesehen haben. Von vorne bis hinten hat Washington wirklich kein Land gesehen. Sowohl offensiv als auch defensiv war das sehr, sehr schön anzuschauen. Von euch beiden gerne mal erstmal so ein allgemeiner Eindruck. Tobi, fang gerne an. Wie hast du das Spiel gesehen? Was ist dir vielleicht besonders herausgestochen? Wie haben dir die Seahawks gefallen?
Ja, man muss ja auch sagen, auch wenn das Spiel früh entschieden war, auch diese Art von Spielen und diese Art von dominanten Spielen, auch wenn sie vielleicht auf dem Papier manchmal etwas langweilig wirken, man muss das einfach wirklich irgendwie zu schätzen wissen, wie gut dieses Team einfach war. Ich habe es leider nicht ungespoilert gesehen heute, ist einfach nicht möglich gewesen. Und habe mir das Spiel im Nachgang angeschaut und ja, nachdem die Seahawks etwas, also der erste Viertel war ja so ein bisschen langsamer Start. Und dann ja, haben sie ja losgelegt wie die Feuerwehr, kann man ja nicht anders sagen. Sowohl offensiv als auch dann nach dem Special Teams Play, wo der Fumble forciert wurde, direkt danach den Pass für den nächsten Touchdown, dass man auf einmal relativ schnell weggezogen ist und man dann auch einen eigentlich nie gefährdeten Sieg dann am Ende eingefahren hat. Also es scheint momentan, dass in diesem Team irgendwie relativ viel zusammenläuft, sowohl jetzt die Offensive, die jetzt nach dem ja, etwas schwächeren Start total nachgezogen hat, und die Defensive, die eigentlich konstant abliefert. Also dementsprechend ist es ein sehr komplettes Team und ich weiß nicht, ob ich damit überreagiere, aber ich glaube, die Prognose, dass man da zumindest mit einem extrem guten Rekord in die Playoffs geht. Die Frage ist natürlich, welchen Seed holt man dann, wenn man nicht die Division holt. Das kann natürlich auch noch vorkommen, so wie die Rams und die 49ers ja auch spielen. Aber das sieht einfach dann einem ziemlich kompletten Football-Team aus. Und wenn man da jetzt halt den einen oder anderen Trade noch einstiehlt, bin ich mal gespannt, ob es überhaupt noch so einen große Auswirkung auf dieses Team haben wird. Weil, wie gesagt, ich denke, die Schwachstellen, die man hat, kann man nicht so einfach schließen. Aber es macht einfach Spaß, den Seahawks dieses Jahr zuzuschauen. Es ist auch so ein bisschen so, diese Siege in dieser Form, die gab es auch schon aus meiner Sicht relativ lange nicht mehr. Es kam immer wieder vor, aber oft waren diese Siege unter Carroll, vor allem in seinem späten Schaffen, immer relativ eng und umkämpft und dann immer diese One-Scoring-Games und so weiter. Und dass man derart dominant auftritt, ist einfach ein extrem gutes Zeichen auch für die Prognose, vielleicht wie man in der Postseason, falls man sie dann erreicht, was ich jetzt Stand heute erstmal glaube, dann abliefern kann.
Ja, Carries berühmte Frage dann im Lockerroom, can you win a game in the second quarter, wäre dann in diesem Fall mit einem klaren Ja zu beantworten, weil eigentlich so zur Halbzeit stand es 31-7. Das war dann schon doch ja, sehr, sehr deutlich. Du hast die Division angesprochen, das ist natürlich echt immer das Problem, dass du mit den Rams und den Niners da einfach zwei Teams hast, da darfst du dir keinen Fehler erlauben. Aber ansonsten, wenn man sich den Rest-Schedule anguckt, dann sieht das schon echt gut aus. Von daher, ja, mittlerweile bin ich auch sehr, sehr optimistisch, was Playoffs angeht. Ja. Henry, hast du noch Ergänzungen? Also irgendwas, was dir im Spiel besonders herausgestochen ist, bevor wir jetzt detailliert in die einzelnen Positionsgruppen eingehen?
Ja, also ich muss sagen, es war halt im Großen und Ganzen, da muss ich mich Tobi einfach auch anschließen, die, würde ich sagen, kompletteste Mannschaftsleistung, wo man in allen drei Phasen des Balls einfach ein relativ cleanes Spiel abgeliefert hat. Nicht ein perfektes Spiel, das ist ja auch nahezu unmöglich, aber einfach eins, wo man einfach kaum etwas bei allen drei Units auszusetzen hatte. Und ja, ich glaube, das Matchup eben auf der offensiven bzw. defensiven Seite des Balles, gerade gegen Washington, war vielleicht ein eher günstiges im Vergleich zu anderen Teams, gegen die wir noch spielen werden. Aber dennoch ja, zeigen die Seahawks Woche für Woche, dass sie ja ein besonderes Team sind fast schon. Also die Seahawks sind fast schon ja, so furchteinflößende Zahlen sind. Das viertbeste Team nach DVOA über die ersten 8 Spiele einer Saison seit 1978. Also das ist sind schon ja, beeindruckende Zahlen und ja, die Seahawks sehen auf diese Weise wie eines der besten Teams bislang aus in dieser Saison. Und das stimmt schon sehr positiv, auch wenn ich mit der Euphorie noch ein bisschen bremsen wollen würde.
Ja, auf jeden Fall. Also die richtig großen Härtetests kommen ja demnächst dann auch noch zweimal gegen die Rams und nochmal gegen die Niners, ich glaube am letzten Spieltag. Also das sind dann die Spiele, wo es wirklich zählt. In den vergangenen Spielen hat man gegen die Bucks und gegen die 49ers verloren. Von daher, ja, muss man mal schauen, wie es das dann gegen Teams aussieht, die auf beiden Seiten des Balls dann auch durchaus was zu bieten haben. Wobei die 49ers mittlerweile auch gefühlt kaum noch Spieler haben. Das ist ja wirklich, ja, also selbst als Seahawks-Fan kriegt man da fast ein bisschen Mitleid, aber nur fast. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir rein und schauen uns die einzelnen Positionsgruppen mal etwas genauer an. Beginnen natürlich mit der Offense und dem Quarterback. Ja, für Sam Darnold gab es nach dem Spiel MVP-Rufe im Stadion. Berechtigt. Heinrich?
Ja gut, ich glaube, die MVP-Debatte, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt drüber reden, aber wir sagen ja schon so.
Ich habe dich aber gerade gefragt.
Nein, denn Sam Darnold ist nicht der MVP dieser Offense, würde ich sagen. Controversial Take, auch wenn er sehr, sehr gut spielt, aber es gibt noch einen Spieler, der, finde ich, fast noch besser spielt. Ich weiß nicht, natürlich nicht wichtiger ist, aber noch besser spielt mit Jackson Jigba.
Achso, dachte, jetzt kommt dein Plädoyer für Anthony Bradford.
Nee, es war wirklich wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, wo eigentlich bis auf die Interception man kaum etwas auszusetzen hat. Ja, es ist natürlich wieder Meckern auf hohem Niveau, aber ja, dieser Pick, den muss er in dieser Situation einfach nicht werfen. Er hat halt in dieser Saison immer mal wieder so einzelne Momente, wo er so unerklärlicherweise so solche Böcke so ein bisschen schießt, was mir so ein bisschen, gerade in Bezug dann auf Playoffs oder so, falls es dann dazu kommt, Sorgen macht. Ja, aber ich meine, jeder Quarterback in dieser Liga macht irgendwie Fehler. Und das war schon eins der besten Spiele wieder von Sam Darnold. Ich meine, nach EPA hat er, glaube ich, 24 Expected Points im Totalen gemacht. 0,89 Expected Points pro Play, was dann auch enorme Zahlen sind. Completion Percentage over Expectations von 23,5, das ist halt schon krass. Und ein QBR von 96,8. Also sind schon auf dem Papier enorme Zahlen. Und das Tape gibt das bis auf diesen einen Snap mit der Interception eigentlich auch wieder, dass er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Hat auch die beste Grade von PFF in der Seahawks Offense bekommen und ist, glaube ich, auch der bestgegradete Quarterback diese Saison bei PFF. Also das, ja, da gibt es halt nicht viel zu meckern, würde ich sagen.
Ja, ich meine, dann hat mehr Touchdowns geworfen als Incompletions. Das ist dann schon auch nochmal eine Aussage und er bespielt vor allen Dingen ja auch das gesamte Feld. Also es gibt gefühlt keine Blindspots, bei denen es irgendwie ein bisschen schwierig wird, sondern egal ob mittel, egal ob kurz, egal ob lang, die Bälle finden überall ihr Ziel. Und der Pick war ein bisschen komisch, zumal er ja auch wirklich jemanden offen hatte, hat den Wurf dann aber nicht gemacht. Dann wartet den Tacken zu lang und der Ball kommt dann nicht so gut. Also ich weiß, was du meinst, gerade auch gegen die Bucks und gegen die Niners in den beiden Niederlagen waren es dann ja auch trotz insgesamt eigentlich gutem Spiel dann zum Ende ein bisschen komische Fehler, die dann in beiden Fällen dazu geführt haben, dass man das Spiel dann eben verliert. Und letztes Spiel gegen die Texans war natürlich auch dann doch ein paar mehr Fehler. Aber insgesamt war das schon ein geniales Spiel und das macht auf jeden Fall Spaß. So, Tobi, du schnaufst hier gerade rum, als wärst du gerade drei Treppen hochgelaufen. Möchtest du auch noch was dazu sagen?
Nee, ich bin noch ein bisschen die Restschäden der letzten Woche. aber jetzt nicht wegen irgendwelcher Substanzen, aber
Henry, schneid das mal nicht raus.
Ja, kannst du ruhig drin lassen. Ich weiß nicht, ich finde, da macht man jetzt ein ganz schönes Rosinenpicken raus, das mit der Interception. Das war die einzige Szene in dem Spiel eigentlich, die wirklich schlecht war. Und haben einige findige Twitter-User auch schon gepostet, dass Sam Darnold extrem gut darin ist, seine Reads mit seinen Füßen zu kombinieren. Also dass er durchs Feld geht, aber dann auch immer in einer extrem guten Fußarbeit da arbeitet, deswegen auch so akkurat ist. Und das war bei der Interception ein einziges Mal eigentlich, wo das dann nicht funktioniert hat oder nicht gut gemacht hat. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann war die Interception, dritte Quarter oder so? Die war auch irgendwie über, ne? Und mit den Farbewerten, die Sam Darnold ist, glaube ich, sollten wir uns nicht den Fehler machen, da jetzt zu sehr drauf rumzureiten. Also das ist einfach unfassbar, wie er spielt. Der ist auch weiterhin im EPA Composited Rating klar die 1. Also das sind einfach statistische Werte, die der da spielt. Das hätten wir uns alle nicht erträumt. Und es ist halt so ein bisschen Fehler macht jeder Quarterback. Sam Darnold macht, finde ich, noch extrem wenige. Auch wenn die Fehler, die er jetzt gemacht hatte, vielleicht dann, gestern jetzt nicht, aber gegen die Bucks und vorhin anders ins Gewicht gefallen sind. Aber im Endeffekt ist das alles noch sehr überschaubar. Und er hat vielleicht so ein bisschen die Varianz, den Ausschlag der Varianz, dass seine Fehler aber auch extrem schnell dann bestraft werden, direkt mit der Interception. Da kann man ja auch einfach mal ein bisschen mehr Glück haben. Ne? Der Wurf gestern da, der kann auch genauso gut einfach incomplete gehen und dann redet da auch wieder kein Mensch drüber. Das war ja nicht so ein kompletter Aussetzer von ihm, finde ich. Also von daher sehe ich das alles alles doch sehr, sehr entspannt.
Ja, und der sieht halt auch, finde ich, sehr, sehr, sehr komfortabel aus in dieser Offense. Macht eigentlich auch fast immer die richtigen Reads. Kann mich an einen Third-Down-Player erinnern, das mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Das war, glaube ich, kein wirklich Besonderes bei Dritten und Drei, wo er halt ersten, zweiten, dritten Read bis zur Backside zurückkommt und dann, ich glaube, auf Arroyo dann für das First Down wirft. Das sind einfach so Plays, die einfach zeigen, dass er diese Offense einfach sehr, sehr gut umsetzen kann und irgendwie etwas der Seahawks-Offense gibt, was irgendwie die quasi Offenses dieser Russell Wilson zum Beispiel hatte, da irgendwie in der Form nicht hatte. Und er ja einfach enorm komfortabel ist in allen Belangen, würde ich sagen, und auch sehr, sehr, sehr hohes Selbstbewusstsein hat und dadurch auch Würfe auch nimmt, die man vielleicht vor der Saison nicht gedacht hatte, dass er sie nehmen würde. Und das ist wirklich sehr schön zu sehen, dass gerade ein Quarterback wie Sam Darnold mit seinem Career Arc jetzt an dem Punkt ist, wo er halt wirklich mit diesem Selbstbewusstsein auftritt.
Ja. Ja, absolut. Vielleicht ein ganz kleiner Einschub. Washington's Defense ist auch wirklich ein absoluter Scherbenhaufen. Also gerade die Secondary hat ja wirklich überhaupt kein Land gesehen. Beim Touchdown auf Arroyo hat er sich ja noch für die schwierigere Version entschieden. Auf der rechten Seite wäre JSN nämlich komplett frei durch gewesen. Aber er dachte sich, komm, lieber auf Arroyo, der da irgendwie zumindest drei Leute in unmittelbarer Nähe hat, der Ball war aber so gut platziert, dass es völlig egal war. Aber ja, JSN auf der rechten Seite hatte Trey Amos mit einer sehr, sehr schönen Körpertäuschung komplett vernascht und wäre auch frei durch gewesen.
Ja, eins noch, was ich gerade noch anmerken wollte, in Woche 9 sind wir ja jetzt. Ich habe auch gestern jetzt die ersten Tweets von so nationalen Reportern gesehen oder beziehungsweise so Experten, NFL-Experten in USA und in USA, die eben über Clint Kubiak bei den Zahlen, die jetzt auch Sam Darnold auflegt, als möglichen Head Coach Frontrunner für die nächste Offseason gehandelt haben. Also das kommt, glaube ich, vielleicht auch noch auf uns zu, wenn das jetzt so weitergehen sollte bis Ende der Saison.
Ja, das ist das Problem. Ich weiß gar nicht, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, die Frage offensiver oder defensiver Headcoach. Wenn du einen defensiven Headcoach hast und dann einen guten OC, der die Offense gut leitet, dann wird er dir früher oder später dann vermutlich von irgendeinem Team weggeschnappt und zum Headcoach irgendwo anders gemacht. Also würde mich nicht überraschen, wenn die Offense so weiter performt und nicht im Laufe der Saison irgendwie einbricht, dann wäre es ja eigentlich folgerichtig. Damit kommen wir zum Receiving Game. Ich glaube, über JSN muss man nicht mehr viele Worte verlieren. Hat jetzt sein sechstes 100-Yard-Spiel diese Saison gemacht und damit den Rekord von Steve Largent eingestellt. Ihm fehlen noch 63 Yards zur 1000-Yard-Saison und das nach acht Spielen. Ja, kann man so machen. Läuft auf jeden Fall weiter extrem gut bei JSN und nichts und niemand kann ihn stoppen. Ansonsten musste man durch die Verletzung von Kapp dieses Jahr ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Man hat Cody White und Ricky White vom Practice Squad geholt. Cody White dann auch mit einem langen Touchdown. Torrey Horton kam mehrmals zum Einsatz. 4 Targets, 4 Catches, 2 Touchdowns. Also auch da schön, dass der Rookie sich da ganz gut macht. Insgesamt wurde dabei ein bisschen mehr verteilt. JSN trotzdem nach wie vor Löwenanteil der Targets und Receptions, aber an sich sah das eigentlich ganz, ganz in Ordnung aus. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwie so ein bisschen Sorge oder glaubt ihr, man muss da irgendwie noch was machen auf Wide Receiver 2 oder Tobi, vielleicht du einmal, glaubst, das Scheme funktioniert so gut und auf Teilen hat man ja auch noch Playmaker, dass das eigentlich relativ egal ist.
Ja, ich finde irgendwie gestern, ich meine, gut, du sagst ja, die Commanders Defense sind nicht die beste, aber man hat irgendwie das Gefühl, oder ich habe das Gefühl zumindest bekommen, dass das Scheme momentan da auch so ein bisschen drüber schwebt. Ich meine, JSN natürlich mit seiner individuellen Klasse, aber jetzt auf einmal, weiß nicht, holt man Cody White wieder vom Practice Squad, der fängt dann irgendwie ein paar Bälle, Torrey Horton bei 2 Touchdowns, da war ja sowieso schon so ein bisschen absehbar, dass der vielleicht diese Rolle bekommt und man die Szenen waren ja eigentlich auch schon wieder bezeichnend für ihn. Wobei der eine Touchdown ja nicht over top war, der war ja ein bisschen war halt so frei, aber da ist halt der Speed, der ist jetzt nicht der beweglichste, aber der Speed dann ausschlaggebend. Und es gab auch die Tage so ein bisschen Diskurs auf Twitter, dass das Passing-Game ja sehr viel effizienter oder sehr, sehr effizient ist, wenn man aus diesen Heavy-Formation spielt, also wenn man mit dem Personal, also zum Beispiel mit dem 12-Personal mit zwei Tight Ends, dem Gegner gewisse, der Defense ein bisschen was aufzwingt und aus diesen Formationen und Personal-Gruppen dann passt. Und das machen die Seahawks ja extrem gut, also die ganze Saison ja schon mit Barner. Arroyo kommt jetzt auch so ein bisschen mehr in Fahrt. Das ist natürlich dann auch irgendwie ein Weg, der aktuell so super funktioniert. Auch vor allem aus diesen Heavy-Formations, das Play-Action-Spiel ist eigentlich immer wieder für einen großen Raumgewinn gut. Von daher sehe ich jetzt irgendwie als Trade-Kandidaten jetzt so eine Receiving-Option nicht ganz weit oben. Wir haben aber auch schon gesagt, wenn er natürlich jetzt in JSN mal ausfallen sollte, dass wir alle nicht hoffen und glauben, dann wird es natürlich direkt ganz, ganz dunkel. Aber ich glaube nicht, dass sie zwingend da was machen würden.
Ja, das würde mich sehr interessieren, was passiert, wenn JSN mal nicht spielen kann, wie die Offense dann aussehen würde, ob wirklich alles, also wie viel man dann mit dem Scheme irgendwie kaschieren kann und wie krass es dann doch auffallen würde. Aber ja, hoffen wir, dass wir dieses Experiment nicht zu sehen bekommen. Ja.
Ich bin mal gespannt. Also ich würde mal gerne sehen, dass ein Defensive Coordinator gegen uns und uns eben so spielt, dass er eben halt uns mit unseren vielen Heavy Formations dann trotzdem so bespielt, dass er halt unser Laufspiel einfach nicht respektiert, weil ich glaube, ich würde gerne aktuell lieber erstmal sehen, dass ich von den Seahawks über das Laufspiel geschlagen werde, als dass ich halt auf diese Heavy Formations mit so viel Base Defense reagiere und dann ständig geschlagen werde, weil die Seahawks sind da gerade, glaube ich, die expressivste Offense, was das angeht, irgendwie aus diesen Heavy Formations, gerade mit dem Play-Action-Spiel. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, nachdem ich mir jetzt so lange die Seahawks Offense als Fan jetzt angeschaut habe, warum Defensive Coordinators nicht mal diesen Weg versuchen.
Ja, also Greg Olsen hatte dazu auf Twitter auch was gepostet und geschrieben, dass die Seahawks kein gutes Laufteam sind, sondern eben ne, aus diesen Heavy Formations gut passen können und solange die Defenses weiter versuchen, die Box vorzustellen, wird das auch weiter hervorragend funktionieren. Komischerweise waren dann irgendwie ein paar Seahawks-Fans, die ihm das irgendwie übel genommen haben und meinten so, ey, ne, war halt ein geiles Spiel und hör auf, hier Trash zu talken. Und mir dachte ich, hey, er hat doch völlig recht. Also das war eine blitzsaubere Analyse und was denn?
ich mochte den Kommentar, den Ida da gepostet hat, von wegen, Greg Olsen soll leise sein, jetzt schuldet uns doch 8 Millionen Euro.
Ja, hab ich auch gesehen. Und dann hat auch einer geantwortet, aber er hat doch recht. Und dann so, hab ich dich gelesen, wollte ihn nur erinnern, dass er uns 7 Millionen Dollar schuldet. Ja, also rein sportlich gesehen war sein ja, bei den Seahawks jetzt nicht von unfassbarem Erfolg gekrönt. Aber ja,
ich muss auch sagen, dass Ich finde seine Analyse vollkommen richtig, aber er hat ja ein Jahr hier gespielt, hat absolute Scheiße gespielt, das muss man einfach mal so sagen. Und hat dann ja auch, hat sich, glaube ich, einen echten Ruf gemacht in den ersten Einsätzen als Kommentator von Seahawks Spielen, dass er auch unfassbar schlecht über das Team geredet hat. Ich bin ja keiner, der da nachtragend ist, ich weiß aber, dass bei manchen Fans das extrem
sauer ist. Dafür hast du es dir aber lange gemerkt.
Ich bin bei manchen Fans das extrem sauer aufstößt, weil man das sofort gehört hat. Oder gelesen hat, dass dann sich da auch häufiger auf Ami-Twitter über Greg Olsen beschwert wurde. Ich konnte halt einfach darüber wechseln, dachte so, ja gut, mein Gott, also sich über den Kommentator oder so aufzuregen, ob das jetzt so Sinn macht, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich hat er sich da den Ruf so ein bisschen verbrannt, dass er jetzt halt relativ schnell auch einfach mit Mistgabeln durch Social Media getrieben wird, obwohl er jetzt eigentlich nichts Falsches macht. Aber das ist das Einzige, wie ich mir das erklären könnte. Und ja, Hat halt ein bisschen Geld schuld.
Ja, ist richtig. Ja, nein, Danke. Aber
nein.
Hat ja nur den Punkt nochmal unterbauert. Und damit können wir den Switch machen zum Laufspiel. Da gibt es nach wie vor eigentlich nichts Neues zu melden. Ken Walker ab und zu mal mit einem Lauf über außen, der dann doch mal funktioniert, wenn die ein oder anderen Blocks sitzen. Inside Runs nach wie vor ziemlich erfolglos, sowohl für Walker als auch für Charbonnet. Interessanterweise, diesmal hat Walker auch mal ein paar Läufe innerhalb der Red Zone gesehen, konnte aber auch nicht wirklich was mitmachen. Also ja, irgendwie funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, habt ihr irgendeine Diagnose, was genau das Problem ist? Wurde ich im Podcast der Commanders oder der deutschen Commanders-Fans nämlich auch gefragt, was genau beim Seahawks Running Game denn eigentlich das Grundproblem ist. Und so richtig konnte ich es auch nicht beantworten, weil auf dem Papier hast du zwei gute Tackles, die zwar ihre primäre Stärke eher in der Press Protection haben, aber die ja jetzt auch nicht grundsätzlich schlecht sind im Run-Blocking. Gray Zabel ist einer der führenden Guards in Run-Block-Win-Rate. Natürlich hast du Bradford auf der rechten Seite, aber also du kannst ja auch über links nicht laufen. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie besser funktionieren würde. Habt ihr da irgendeinen Ansatz oder irgendwas gelesen oder irgendwas gesehen, wo ihr sagt, okay, das wäre was daran, an der Schraube müsste man irgendwie drehen, dann könnte es funktionieren?
Ja.
Aber gut, den Turbo war doch einfach nicht.
Die Endmorgen.
Ja. Ja gut. Also, Tobi, fand ihr auch nichts?
Nee. Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Oh Gott, ey.
Nein, also, wie gesagt, dafür müsste man wahrscheinlich ein wenig mehr die Seahawks studieren als das, was wir aktuell gucken. Von daher.
Ja, aber ich sage, hätte ja sein können, dass also gibt ja Leute, die das durchaus tun, aber auch von denen liest man ja nichts in die Richtung. Oh.
Ja, weil es wahrscheinlich auch momentan relativ irrelevant ist, so, wenn es so funktioniert, wie es gerade funktioniert, oder? Also.
Ja, kann sein. Stell dir vor, wie es denn wäre, wenn das Laufspiel auch noch funktionieren würde. Also das
wäre natürlich überragend, aber ja. Ich weiß nicht, da wird es ja dann bestimmt so Richtung, ja, jetzt haben wir schon November, so ab Dezember kommt dann natürlich auch in den Playoffs im Januar, da muss den Ball natürlich laufen können, ne?
Ja. und Defense wins Championships.
Ja, und dann wird es natürlich ganz schön bitter für Sam Darnold, ne? Ab dann.
Ja, absolut. Genau, dann geht's los. Ja, gut. Also, wir können euch hier leider auch keine vernünftige Erklärung liefern, was genau beim Laufspiel hakt. Aber ja, vielleicht lesen wir demnächst irgendwann mal was von einem Startanalysten und dann können wir es zumindest retweeten. Das ist alles, was wir dazu imstande sind zu tun. Zur Offensive Line vielleicht noch einmal ganz kurz. In der Pass Protection funktioniert das nach wie vor sehr gut. Die Seahawks erlauben die fünftgeringste Pressure Rate der NFL. Hätte ich auch nicht gedacht. 27,9%. Ja, muss man mal schauen, wie es dann aussieht in den nächsten Wochen, wenn dann gerade mit den Rams dann auch mal Teams mit einem etwas stärkeren Pass Rush vorbeischauen. Aber die Zahlen machen doch zumindest Mut, dass Darnold da im Vergleich zum Rest der Liga relativ viel Zeit bekommt und nicht allzu oft unter Druck gerät. Auch dazu wieder keine Ergänzung meiner hochkompetenten Kollegen. Ich kann den Bums ja auch alleine machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja. So, ne, dann hören wahrscheinlich mehr Leute zu.
Ja. Mach das noch
einmal. So, dann sag doch mal was zur Defense jetzt.
Ja, also ich habe ja schon zu Beginn gesagt, endlich mal eine komplette Mannschaftsleistung. Und genau so, wie man die Offense loben muss, kann man das eigentlich genau in der gleichen Art und Weise für die Defense machen. Wie gesagt, das war, glaube ich, ein gutes Matchup für uns. Und Mike McDonald hat wieder mal gezeigt, dass er wirklich böse Pressure-Packages gegen diese Offenses schicken kann. Hat auch wieder forciert, dass Jaden Daniels zum Beispiel diese Interception geworfen hat, wo er da Witherspoon über diesen Nickel-Cornerback-Blitz Richtung Quarterback sendet. Das war schon echt enorm. Das hat mich echt, genau dieser Moment hat mich schon irgendwie an unser Spiel gegen die Ravens vor 2 Jahren erinnert, als McDonald's das unsere Offense angetan hat. Das macht schon echt Spaß, da jede Woche zuzuschauen, jede Woche zu sehen, wie McDonald's sein scheme-technisches Matchup da gewinnt, finde ich. Wie er einfach die Spieler in gute Positionen bringt, eben diese Plays zu machen. Im Großen und Ganzen sieht das immer mehr nach einer der besten Defenses der Liga aus. Das, was jetzt am meisten schmerzt nach diesem Spiel, ist halt, da kommen wir dann eh noch gleich drauf wahrscheinlich zu sprechen, dass Ernest Jones jetzt halt wahrscheinlich uns für zumindest die nächsten paar Spiele fehlen wird. Da habe ich so ein bisschen Angst, gerade auch vor den Matchups gegen beispielsweise Rams oder 49ers dann. Also ich glaube, Niners wäre ja eh ganz am Ende, aber 2 Wochen dann gegen die Rams, da würde so ein Spieler, glaube ich, definitiv fehlen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, aber ja, grundsätzlich wieder eine sehr, sehr, sehr gute Leistung.
Ja, und man muss dazu sagen, dass ich meine, wenn ich jetzt Daniels lobe, dann ist natürlich hier Holland in Not wieder, aber ich glaube, ein Quarterback, der nicht so mobil ist, der hätte noch deutlich größere Probleme bekommen. Ich glaube, Daniels hat allein in den Plays, in die ich darauf geachtet habe, sich 2-3 Mal noch irgendwie rauswinden können und das Ganze dann noch zu einigermaßen okay in Scrambles bringen, aber andere Quarterbacks wie zum Beispiel vorletzte Woche CJ Stroud, der kam da nicht mehr so gut raus und sah dann häufiger mal ein bisschen schlechter aus. Von daher, denke ich mal, in den nächsten Wochen kann es dann vielleicht sogar noch ein bisschen brutaler werden, was der Pass-Rush da aufs Feld zaubert. Auch gegen den Lauf sah das Ganze mal wieder sehr gut aus. Die Seahawks ja Nummer 1 Rushing Defense in der Liga, zumindest wenn es nach Yards geht. Ich weiß gerade nicht genau, wie es in den Advanced Stats aussieht, aber ich denke mal nicht minder schlecht, nicht minder gut. So. Also Washington auch da relativ wenig zustande bekommen mit den Running Backs. Wie gesagt, Daniels ab und zu mal gescrambled, aber auch das war jetzt kein Allheilmittel. Also ja, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Lauf sehr stabil. Ernest Jones wird jetzt erstmal ausfallen. Tobi, wie hast du die Linebacker-Qualitäten dann gerade in der zweiten Hälfte gesehen? Also Drake Thomas hat den Green Dot übernommen, Terry Snide kam wieder rein. Hast du da qualitativ irgendwie einen Abfall feststellen können oder hielt sich das in Grenzen?
In dem Spiel jetzt natürlich nicht. Also aufgrund der dominanten Vorstellung, glaube ich, verbietet sich der da jetzt groß irgendwie zu sagen, dass, oh, jetzt haben wir natürlich gemerkt, dass hier, weiß ich, bei dem Lauf wurde 2 Yards mehr geholt, weil Ernest Jones nicht da war oder so. Also das war halt einfach eine komplett gute Mannschaftsleistung, dass ich da den Ausfall jetzt zumindest für die Zeit jetzt verkraften konnte. Aber klar, auf die nächsten Wochen gesehen, gegen die anderen Kaliber, wird es natürlich auf die Probe gestellt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt bei der Untersuchung. Weil hat man ja auch Glück, ne? Also die Szene sah natürlich nicht schön aus, aber man hat ja öfter mal solche Szenen auch gehabt, wo man dann dachte, oh, er sieht aber jetzt schlecht aus. Ich erinnere nur damals an Metcalf, glaube ich, auch gegen die Commanders, wie er da mit einem vollgestreckten Bein irgendwie gelandet ist und danach einfach weitergespielt hat. Musste Jones natürlich schon raus, aber vielleicht hat man da ein bisschen Glück und man hat ja jetzt noch die Möglichkeit, in der Trade-Deadline noch was zu machen. Ich möchte jetzt gar nicht Henry hier die Bühne geben, dass man mal wieder sagen kann, wir holen jetzt aber Brooks, das wäre überragend, aber vielleicht kann man ja auf Linebacker trotzdem noch unabhängig von der Personalie was machen, dass man sich nicht nur auf Jones verlässt, jetzt wo er verletzt ist, sowieso nicht, aber auch wenn er dann da ist, dass man da einfach nochmal so ein bisschen Tiefe in diese Positionsgruppe bekommt. Auch wenn Drake Thomas mich immer mehr überrascht, der natürlich irgendwie auch seine Licht und Schatten hat, aber grundsätzlich ja eine unerwartet starke Saison spielt.
Ja, absolut. Also ich war ja ein bisschen skeptisch, was Thomas anging, weil er gerade in Coverage eben auch hier und da mal seine Probleme hatte und ein, zwei Tackles auch verpasst hat. Aber ja, jetzt eben das nächste gute Spiel. Also ja, wäre natürlich super, wenn man da so einen Diamanten doch nochmal für Lau quasi gefunden hat. Aber ja, auch ich würde jetzt einen Trade für einen Linebacker, je nachdem, wer es dann ist und wie viel man da investiert, nicht per se kritisieren. Ich denke, gerade für die Tiefe wäre es schon wichtig, dass man das Ganze jetzt ein bisschen kompensiert bekommt. Damit schauen wir in die Secondary und endlich war Devin Witherspoon wieder zurück, der den Seahawks jetzt auch einige Spiele gefehlt hat. Henry, findest du, man hat seinen Impact direkt bemerkt oder ging er in dieser Gesamtleistung oder diesem Gesamtkonzert der Defensive Backs fast schon ein bisschen unter?
Ja, also es war jetzt kein besonderes Spiel von ihm. Es war einfach eins, was man erwartet hätte, dass er eben auch wie eigentlich fast nie negativ auffällt, dass er keine Fehler macht. Das war einfach so eine Kollektivleistung, würde ich sagen, der Secondary bzw. der Cornerbacks, wo man zugegebenermaßen auch gegen ein qualitativ sehr schwaches Receiving Core der Commanders, ohne jetzt auch Terry McLaurin und dann auch Debo Samuel am Ende, einfach dominiert hat und die Seahawks sind natürlich immer einiges besser in der Secondary besetzt, wenn Witherspoon am Start ist und ja, da war einfach auch wieder nichts auszusetzen. Auch bei den anderen beiden Cornerbacks des Seahawks nicht.
Ja, mir ist Witherspoon sogar einmal positiv aufgefallen, weil er, ich weiß nicht, ich glaube, es war gegen Jacory Kroski-Merritt, der Running Back, der eigentlich fast schon relativ safe da so ein First Down hatte und Witherspoon dann aber mit so viel Kraft dann von der Seite kommt und ihn einfach nicht mehr loslässt und ja, als würde er da an der Wand abprallen. Also das war schon sehr, sehr stark. Sowas ja, ist in Situationen, in denen dann irgendwie das Game on the Line ist natürlich Gold wert. In dem Fall war es jetzt, glaube ich, nicht ganz so wichtig, aber ja, es ist mir nur da an der Stelle zumindest einmal positiv aufgefallen. Und ja, wenn wir auf die Safety schauen, haben wir natürlich Nick Emmett-Murray, der für mich wieder ein extrem gutes Spiel gemacht hat. Eine Szene ist mir da auch in Erinnerung geblieben, als er eigentlich gerade weggeblockt wird und dann aber trotzdem aus dem Block heraus das Tackle extrem sicher setzt gegen, ich glaube auch gegen den Running Back oder gegen Deebo Samuel war es, glaube ich, sogar. Ja, also ich glaube, mit dem werden wir auch noch sehr, sehr viel Spaß haben. Dadurch wiegt der Ausfall von Julian Love gerade halt relativ schwach nur, weil Emmett-Murray einfach, ja, gerade eine sehr, sehr gute Rookie-Saison spielen, nachdem er ja auch eine Weile verletzt war. Also das macht schon echt Bock. Ja, habt ihr noch sonst Ergänzungen irgendwie, Secondary oder gerade Safeties? Emmett-Murray, ist euch noch irgendwas besonders aufgefallen?
Ja, vielleicht über Okada noch mal kurz sprechen. Ne? Also
stimmt,
ja. Kommt ja auch aus dem Nix. Wie irgendwie gefühlt jetzt dann schon ein paar Spiele aus der Defense, die irgendwie auf einmal einen kometenhaften Aufstieg gehabt haben. Die Interception ist natürlich, es ist schon ziemlich krasses Play gewesen. Also ist ein Catch, den wahrscheinlich nicht jeder Receiver in der Liga macht. So wie mit den Füßen unten. Also das war schon extrem stark. Nachdem man ja nach dem Ausfall von Julian Love so ein paar Probleme hatte, auch in der Kommunikation in der Secondary, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man das gefixt hat. Klar, die Commanders haben jetzt ohne McLaurin gespielt und sind jetzt vielleicht dieses Jahr auch nicht so konkurrenzfähig, wie sie es zuvor waren. Aber generell sehe ich da auch schon so einen Aufwärtstrend in der gesamten Secondary jetzt, unabhängig vom Personal, sondern dass man da auch irgendwie ein bisschen geordneter wieder bei seinen Mitspielern ist, seine Zonen hält, ein bisschen disziplinierter spielt und dann halt eben auch solche Plays einfach macht. Also das sollte vor allem bei Okada nochmal erwähnt werden. Macht sich gut, Emmett-Murray nach wie vor Fan und auch zu Witherspoon und Emmett-Murray, die beiden bringen einfach auch eine Präsenz und eine Mentalität irgendwie in diese Defense, die ja irgendwie so ein bisschen abgegangen ist nach der Legion of Boom, jetzt aber wieder extrem viel Spaß macht, aber auch die ganze, also das ist eigentlich so eine ganze Defense-Sache, also ich finde, alle setzen da einen ganz anderen Ton, als man es vielleicht aus den letzten Jahren gewohnt ist, und das ist manchmal halt auch irgendwie schon wichtig, ne, also vor allem in so einer körperlichen, physischen Sportart, dass vielleicht auch das manchmal so ein paar Prozent nochmal rauskitzelt, wie dieses Team sich präsentiert und auftritt und ja, macht Spaß zuzusehen. Ich hoffe, dass es langfristig so halt.
Ja, absolut. Also kann ich 100% nur so unterschreiben. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit den Positionsgruppen soweit durch. Ich glaube, ich meine, wir haben zum Spiel eigentlich alles gesagt. Sehr, sehr dominante Vorstellung, kann gerne so weitergehen. Jetzt geht's in der kommenden Woche gegen die Cardinals, die ja aktuell auch so ihre Probleme haben. Die spielen heute Nacht noch gegen die Cowboys. Also da dann sicherlich auch noch mal ein paar interessante Details, die man da rausziehen kann, gerade wie sich die Defense gegen so eine Offensive schlägt. Und
war auch eine komische Wahl für ein Primetime-Game, ne?
Schon irgendwie, ja. Also ich meine,
also Cardinals vor der, aber
ich hätte den Cardinals vor der Saison auch ein bisschen mehr zugetraut, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich das Spiel Primetime genommen hätte, zumal Bills gegen Chiefs, der dann so ein ganz normales 22:25 Spiel war, ne? Also ja, schon ein bisschen merkwürdig, das stimmt.
Ja, aber ich glaube, der Erkenntnisgewinn von dem Spiel ist jetzt auch nicht wirklich groß. Also man hat gesehen, was das Team kann, wenn alles zusammenkommt, aber im Endeffekt hat man genau diese Anzeichen jetzt auch schon über die letzten Wochen immer wieder gesehen. Und also ändert meine Prognose jetzt nicht großartig für das Team, vielleicht ein bisschen positiver gestimmt als sowieso schon. Und ja, ansonsten ist natürlich, keine Ahnung, wenn das Spiel rein sportlich eigentlich ab der Halbzeit entschieden ist, dann holt man da auch jetzt nicht viel raus.
Ja, aber du hattest ja die Carroll-Jahre angesprochen, in denen dann selbst solche Spiele halt echt ein totaler Krampf dann irgendwann noch waren. Und ich finde es auch wichtig, dass man sieht, dass das Team in der Lage ist, über deutlich schwächere Teams dann auch einfach mal drüber zu walzen.
Auf jeden Fall.
Auch Verluste.
Ja. Ja, und das ist halt irgendwie dann vielleicht auch nicht spannend bis zur letzten Sekunde, aber es ist halt einfach Zeigen von Dominanz und Stärke. Und Aber man holt jetzt halt, finde ich jetzt, ne, also wir wissen, dass die D-Line irgendwie gut ist, wir wissen, dass die Defense geile Pressures bringt, wir wissen, dass gewisse Spieler in der Secondary komplett geisteskrank sind und wir wissen halt, dass JSN momentan vielleicht der beste Receiver der NFL ist und wie Darnold spielt, ja, da kann man vielleicht über Nuancen jetzt noch streiten, aber man weiß über dieses Team jetzt nach 8 Wochen ja auch einiges, ne, also
ja, das stimmt schon. Aber trotzdem macht's auf jeden Fall Bock, sich das anzuschauen. Bin mal gespannt, ob Kyler Murray dann gegen die Seahawks spielt oder ob er zu sehr mit Battlefield beschäftigt ist.
Nee.
er ist auch wirklich...
Also er ist ja
gerade als Battle Royale rauskam bei Battlefield, plötzlich landet er auf dem Injury Report.
Naja. Ja. Der ist auch Beauty-Fan, der ist ja kein Battlefield-Spieler. Vielleicht ist er ja auch gewechselt, so wie ich, ne?
Also. Wahrscheinlich, ja. Ja.
Und er wartet halt einfach.
Größer als er, also viel größer, ne?
Ja.
Das wäre ja cool, wenn Kyler Murray spielt, dann spielt ja nur der zweitbeste Quarterback der Cardinals gegen uns.
Das stimmt allerdings, ja. Damit sind wir durch für heute. Wir bedanken uns natürlich wie immer recht herzlich fürs Zuhören und verabschieden uns hier mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.